Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Dies ist die Schlusskonferenz zum 11. Spieltag der Bundesliga. Heute freuen wir uns auf folgende Gäste. Unser erster Wiederholungstäter ist uns aus Berlin zugeschaltet. Er schreibt für und betreibt zusammen mit anderen mirsanroth.de. Bei Twitter ist er bekannt als Ramzee. Schön, dass du wieder hier bist, Christopher Ramm. Servus.
Servus, ist mir eine Ehre.
Uns ist es eine Ehre, Christopher. Aus Karlsruhe ist unser zweiter Gast zugeschaltet. Er ist nicht nur American Football Fan, sondern hält es auch mit Borussia Mönchengladbach. Es ist uns eine ganz große Ehre, dass du hier bist, Olaf Nordwig.
Ja, hallo, moin moin.
Und jetzt übergebe ich an den Moderator dieser Sendung, meinen kongenialen Partner Max Jakob Ost. Servus Max.
Servus Frank, vielen Dank für diese Einführung. Lasst uns loslegen. Hier ist die Schlusskonferenz und wir wollen über den vergangenen Bundesligaspieltag reden. Wir gehen direkt rein mit einem Spiel, bei dem einem ganzen Stadion Millionen von Felsbrocken vom Herzen gefallen sind, nämlich dem Spiel Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich stelle die These in den Raum, Olaf, dir sind keine Felsbrocken vom Herzen gefallen oder höchstens auf dem Fuß.
Ja, das war irgendwo dann... Okay, der logische Ende einer Serie, weil jede Serie hat ja, oder jede Wurst, hatten wir vorhin kurz in dem Pregame, ein Ende, und für uns war es halt nach 18 Spielen ohne Niederlage, als letzter Club in den Pflichtspielen ungeschlagen, war dann zu Ende und irgendwie halt aber sehr dumm gelaufen. Also gerade in der Phase, wenn ich da schon in die Analyse reingehen kann, gerade in der Phase, wo wir vom Druck ein bisschen uns freischwimmen konnten und das Spiel so ein bisschen neutraler wurde, dann kommt da so ein Eigentor, das dann das Spiel entschieden hat. Ich frage ja auch die, oder steht zu der Behauptung, wäre das nicht passiert, wäre es ein 0-0 gewesen. Aber gut, so mussten wir damit leben und ich sag mal, Dortmund brauchte die Punkte dringender als wir und im Endeffekt ist es immer noch keine Schande, in Dortmund zu verlieren.
Dem ist definitiv so. Christopher, unterstützt du die These, dass es 0-0 ausgegangen wäre ohne diesen 44,5 Meter Rückpass?
Bei 22 zu einem Torschuss tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Also Dortmund hatte natürlich wahnsinnig große Chancen, aber man hat, glaube ich, auch das Problem, das Grundproblem der Dortmunder Borussia gesehen, dass sie einfach zu viele Chancen aktuell brauchen. Und ja, vielleicht ist es nicht... eine ganz vage These zu sagen, ja, es wäre vielleicht nur 0 ausgegangen. Es war natürlich schon so, dass Dortmund in der ersten Halbzeit vor allem unglaublich große Chancen hatte. In der zweiten Halbzeit hatte sich dann, wie jetzt auch schon angesprochen ist, so ein bisschen eingegroovt. Ich tue mich aber schwer, ob es wirklich 0-0 ausgegangen wäre oder ob nicht doch irgendwie der Lucky Punch dann irgendwie nochmal gekommen wäre von Dortmund. Aber dadurch, dass sie ihre Chancen nicht genutzt haben, war es ein Spiel lange Zeit auf Augenhöhe, zumindest vom Ergebnis her. Ja.
Faszinierend für mich aus unserer Sicht. Also es war einfach das gefühlt schlechteste Saisonspiel, was wir gehabt haben. Also ich will es jetzt nicht unbedingt auf die Doppelbelastung schieben, die für uns ja nicht das Alltägliche ist, wie es zum Beispiel für Dortmund oder für Bayern oder sonst wen ist. Aber man hat wohl gespürt, da dieses Spiel am Donnerstag in Zypern plus dieser Hangover beim Rückflug, wo die Maschine kaputt war, hat dann doch bei einigen Spielern so ein bisschen für ein bisschen Müdigkeit oder halt schlechte Form, wenn man das so sagen kann, gesorgt. Insofern sind wir eigentlich natürlich in der Nachbetrachtung, wenn man die ganzen Chancenvielfalt der Dortmunder sieht, mit dem 1-0 halt ganz gut bedient. Aber es ist, im Endeffekt bleibt es für mich eine unnötige Niederlage, auch wenn klar verdient.
Jetzt im Nachhinein, findest du, es war das richtige Mittel, dem BVB so den Ball zu überlassen?
Ich glaube nicht, dass das Absicht war, sondern Ballbesitz war halt das Problem. Was eigentlich ist ja, das schnelle Umschaltspiel gehört ja auch zu unseren Stärken. Aber weder Nordveit noch Christoph Kramer, der auch wohl das schlechteste Spiel seiner Karriere im Dress von Borussia Mönchengladbach gemacht hat, haben da wirklich die hinten rausgespielten Bälle wirklich unter Kontrolle bringen können, sondern sofort wieder verloren. Oder auch Raphael war nicht im Spiel, und das war halt das Problem, warum der Druck halt immer größer wurde und so eminent war wie in der ersten Halbzeit, dass wir es nicht geschafft haben, die Bälle, die wir geklärt haben und die eigentlich oft traditionell gut klären da in der Abwehr, vor allen Dingen Stranzel, dann daraus was zu machen und Ruhe zum Beispiel reinzubringen oder einen der schnellen Konter anzusetzen. Und das klappte überhaupt nicht. Die Bälle gingen sofort wieder verloren, weil auch eine viel zu hohe Streuung im Passspiel war, und deshalb konnten wir uns auch kaum von diesem Druck befreien.
Ich glaube, da hat man auch ganz gut den Unterschied zwischen dem Gladbach-Bayern-Spiel und Gladbach-Dortmund jetzt gesehen. Es waren einfach zu viele Fehler, gerade so im zweiten, dritten Pass dann, der auch enorm viele Lücken geschaffen hat in der Mitte. Also es war oftmals so, dass die Bälle auch so dämlich verloren wurde, auf Deutsch gesagt, dass ja sofort auch wieder Torchancen daraus entstanden sind. Und das macht es einfach unheimlich schwierig. Dortmund hat aber auch extrem gut zugestellt und hatte auch vor allem Hahn und Herrmann ziemlich gut unter Kontrolle, was, glaube ich, den Bayern nicht so gut gelungen ist.
Das wäre für mich eine Anschlussfrage gewesen. Gladbach hat extrem wenig Chancen gehabt, im Grunde eigentlich nicht so wirklich eine richtige. Christopher, wie würdest du sehen? Lag das jetzt wirklich am guten Zustand von Dortmund oder halt auch einfach am fehlenden Zusammenspiel in der Gladbacher Offensive?
Ja, ich glaube, wie jetzt eben gerade schon angesprochen, Gladbach hatte extreme Probleme im Aufbauspiel, hat das irgendwie überhaupt nicht auf die Kette gekriegt. Muss einfach aber auch dazu sagen, dass Dortmund in gewisser Weise mal, ja, fällig war. Also sie waren jetzt gegen Hannover klar die bessere Mannschaft, sie waren in München zumindest nicht chancenlos. Und ich, von der ganzen Stimmungslage her war es jetzt einfach so, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Und das hat man im Prinzip ja so von Anfang an gemerkt. Und Marco Reus hatte ja, glaube ich, schon in der 20. Spielsekunde schon eine Riesenchance. Also vom Chancenverhältnis her gibt's eigentlich, ja, war es eigentlich ein eindeutiges Ergebnis und vor allem taktisch auch ziemlich strategisch gut gemacht von Jürgen Klopp. Also die Mannschaft war gut eingestellt, hat Kramer enorm gut aus dem Spiel genommen. Das ist zum Beispiel Bayern auch nicht gelungen, um jetzt wieder mal den Vergleich zu bringen. Auch Nordwald, wenn er sich zurückfallen lassen hat zwischen den beiden Abwehrspielern, konnte kaum irgendwie das Aufbauspiel beleben. Und dann wird es in Dortmund einfach unheimlich schwierig zu gewinnen.
Olaf, Frage an dich als Gladbach-Fan. Jetzt habt ihr mal ein Spiel verloren, mal, aber steht immer noch auf dem dritten Platz mit 20 Punkten. Ist immer noch eine Traumsaison, oder?
Ja klar, alles gut. Vor allen Dingen tut das jetzt gut, diese Serie mal los zu sein. Ne? Das kann auch zu einer Belastung werden, wenn alle Welt davon sprechen. Ist natürlich schön, man fühlt sich so ein bisschen, ne, wie in alten Tagen, wir bleiben ungeschlagen. Das war ja dieser Schlager, der da dann plötzlich noch auftauchte, wie passend. War natürlich ein schönes Gefühl und vor allen Dingen so einen alten Borussia-Fan, Erfolgsfan, wie ich es bin. Also ich bin ja Gladbach-Fan geworden, als sie damals so gut waren, also in den 70ern, in meiner Jugend. Und war es natürlich schön, da mal wieder dieses Gefühl zu haben. Aber genauso wie in alten Tagen sind wir oftmals ein idealer Aufbaugegner. Also wenn du gerade am Boden bist, wenn Gladbach kommt, haben wir in den letzten Jahren oft gezeigt, dann, egal wie gut wir vorher waren, wir verlieren. Insofern ist erstmal alles okay. Wir sind wieder, also die Leute sind am Boden, nicht zerstört, sondern geerdet. Und wir denken von Spiel zu Spiel. Und der nächste Gegner ist Frankfurt zu Hause. Und ich denke mal, Lucien Favre wird da das Team auch entsprechend wieder einstellen. Also da bin ich absolut davon überzeugt, dass jetzt kein großer Rückschlag passieren wird. Und hey, dritter Platz, also Saisonziel ist um den sechsten Platz mitspielen. Das ist auch eigentlich die Sphäre, die wir wirtschaftlich und so vom Drumherum halt anstreben sollten. Und da sind wir über Plan, also alles gut.
Und wir halten fest, wenn es jemals einen Satz gab, der Matthias Sammer die Halsschlagader hätte platzen lassen, dann war es der von dir vorhin. Es ist ja auch gut, wenn so eine Siegesserie mal weg ist, das ist ja auch eine Belastung. Wunderbare Feststellung einfach, aber gut. Dann lasst uns damit noch kurz über Dortmund reden, die ja auch durchaus erfolgreich an diesem Spiel teilgenommen haben. Christopher, meine These: Sebastian Kehl war der Schlüssel zur besseren Borussia in diesem Spiel. Stimmst du dem zu?
Ja, doch. Kehl war auf jeden Fall, es ist ja Oldie but Goldie, so ein bisschen so das Xabi Alonso-Phänomen, irgendwie auch in Dortmund. Es ist eigentlich gar keine Rede mehr von Gündogan, der saß ja gestern auch wieder komplett auf der Bank, was da schon ein bisschen überraschend war oder ist, in dem Sinne, dass Jürgen Klopp ihn nach seiner Verletzung ja auch extrem früh gebracht hat und auch relativ viel Spielanteile hatte, obwohl er jetzt vielleicht, oder Gündogan noch die nötige Fitness fehlt. Und ja, das zeigt sich einfach, wie auch gestandene Profis nochmal über sich hinauswachsen können, nochmal so einen zweiten, dritten Frühling erleben können und ein Spiel auch so dermaßen den Stempel aufdrücken können. Das ist natürlich auch zusammen mit Sven Bender ein ideales Duo, die sich in der defensiven Zentrale einfach unheimlich gut abwechseln konnten, enorm viel Druck auch auf Kramer, Nordfeit, Raphael ausüben konnten. Das war taktisch auf jeden Fall schon sehr, sehr gut eingestellt und auch von der ganzen Zweikampfführung her einfach überragend gemacht teilweise. Also auch das Tor von Kramer schlussendlich lag ja auch nur daran, dass Kehl in dem Moment auch schon so früh draufgegangen ist und Kramer in dem Moment relativ stark unter Druck gesetzt hat.
Und er hat direkt danach den Druck wieder genommen. Ist selten, hat sich jemand, glaube ich, noch während der Ball geflogen ist, schon dem Eigentorschützen zugewandt und ihn getröstet. Aber so wirkte es, so fast der Ball noch in der Luft und Sebastian Kehl klopft ihm schon auf die Schulter und sagt, ach, Kopf hoch, Junge. Bald hast du es vergessen. Ich hätte noch eine kurze Frage zur Abschlussschwäche Dortmunds. Vielleicht könnt ihr beide mir das beantworten. Es ist einfach unglaublich. Ich hatte ein ähnliches Gefühl wie Olaf, ehrlich gesagt, dass es eher Richtung 0-0 tendierte, dieses Spiel. Und zwar nicht, weil Dortmund nicht überlegen gewesen wäre, sondern weil ich den Eindruck hatte, die hätten noch 48 Stunden weiterspielen können und immer noch kein Tor geschossen. Woher kommt denn jetzt diese Abschlussschwäche? Ist das pathologisch oder ist das nur eine Phase? Olaf, was meinst du?
Also ich sehe es natürlich, wenn man guckt, wer da auf dem Platz steht und dass es eher eine Phase ist. Ich meine, so eine Pfostenknaller, die da waren, plus halt, dass der Jan Sommer ab und zu nochmal seine Hand dazwischen irgendwie hatte, gehört natürlich eine Menge Pech dazu. War auch Unvermögen, also teils verstolperte Bälle oder sowas, wo man sagt, das sollte eigentlich ein Spieler da nicht passieren. Aber ich denke mal, es ist einfach die Phase, wenn du, wie sagt man so schön, wenn du Scheiße hast, hast du Scheiße. Und wenn nichts zusammenläuft, dann gehen auch solche Dinger nicht rein und du musst einfach mal den Bock. Jetzt hau ich aber die Phrasenschweine
raus. Ja, allerdings.
Da musst du einfach mal den Bock umstoßen. Gut, hier war es wieder ein Eigentor, aber also ich glaube, dass die Dortmunder jetzt gefestigter mit dem Sieg im Rücken, plus dass sie jetzt wieder 2 Wochen arbeiten können, beim nächsten Spiel schon eine erheblich bessere Chancenbewertung hast. Ich kenne es ja auch von uns, wir hatten ja auch, was wir teilweise gegen HSV und Schalke für Chancen haben liegen lassen, das Spiel trotzdem gewonnen haben, aber du bist dann in so einem Lauf, wenn du so eine Serie hast, wie wir hatten, dann hast du so ein, wenn das da läuft, dann gehen auch mal andernfalls auch wieder Dinger rein, die du sonst nicht erwartest, die drin sind. Mhm. Also natürlich ist es nicht, also wenn Dortmund jetzt in Schwung kommt, wovon ich ausgehe, dann treffen wir auch wieder oder brauchen weniger Chancen zu einem Tor und brauchen nicht mehr den Gegner, um auch mal ein Spiel zu gewinnen.
Mhm. Man muss ja das Glück einfach auch mal erzwingen.
Ja. Ach, da. Ich danke ja. euch. Wir machen weiter im Phrasenfunk, liebe Hörer.
Aber ganz ernst gemeint. Es ist natürlich schon so, dass Lewandowski ein Stück weit fehlt. Aubameyang, der jetzt zuletzt gespielt hat, also Klopp hat ja auch ein bisschen umgestellt. Ich weiß gar nicht, wann der Herr Vogel hier bei euch zu Gast war. Das war vor 2-3 Wochen. Mhm. Da war es ja auch so ein bisschen das Thema, dass woran liegt es bei Dortmund? Und da wurde ja auch moniert, dass zu oft die Formation gewechselt wurde. Da hat sich Herr Klopp so ein bisschen einsichtig gezeigt und hat, glaube ich, jetzt bis auf Hummels, gut, der jetzt verletzt gefehlt hatte, ja, die letzten 3 Spiele mehr oder weniger mit der gleichen Formation gespielt. Und das hat ja sicherlich der Mannschaft gut getan erstmal. Aber nichtsdestotrotz fehlt natürlich einfach ein Lewandowski, weil ja Immobile und Ramos sind einfach noch nicht so gut eingebunden, dass sie Lewandowski zusammen zumindest ersetzen können. Also nicht mal annähernd daran kommen. Sie sind zwar, sie machen teilweise ihre Tore, machen aber teilweise auf der anderen Seite dann noch zu viele individualtaktische Fehler, die das Gesamtkonstrukt ein bisschen wackelig gestalten. Deswegen ist es für Klopp, glaube ich, aktuell keine Option. Und Aubameyang ist, glaube ich, ein guter Stürmer, der auch anscheinend ganz gut Flanken schlagen kann, wie man vor 2 Wochen jetzt gesehen hat. Aber was einfach, glaube ich, sein Problem ist, ist, dass er vielleicht nicht der allerabschlussstärkste ist. Und ich glaube, es ist kein Mann jetzt für 25 Tore in einer Saison. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen das Grundproblem, dass dann vielleicht einfach vorne drin so ein absoluter Knipser fehlt, wie es Robert Lewandowski über weite Strecken seiner Dortmunder Zeit war.
Mhm. Was sollte man auch anders erwarten im Jahr 1 nach Julian Schieber? Dann lasst uns zum nächsten Spiel kommen und ich beginne mit einem lockeren Quiz, um das Ganze hier ein bisschen aufzulockern. Es gibt in den europäischen Top-Ligen nur 2 Mannschaften, die in den letzten 6 Ligaspielen eine bessere Bilanz haben als der FC Bayern. Und jetzt sagt ihr mir bitte, Welche beiden? Olaf, du kannst zuerst loslegen.
Eine bessere Ligabilanz als der FC Bayern.
In den letzten 6 Spielen, genau.
In den letzten 6 Spielen. Tududududum. Und der muss aus der Bundesliga sein? Wolfsburg.
Hervorragend, hervorragend. Und Christopher, kannst du uns noch eine weitere europäische Topmannschaft nennen, die genauso gut ist wie Wolfsburg in den letzten 6 Ligaspielen?
Könnte Chelsea sein.
Nein, tatsächlich nicht. Real Madrid wäre richtig gewesen. Also Wolfsburg endlich da, wo es hingehört, auf einer Stufe mit Real und vor den Bayern. Kann mir irgendjemand von euch erklären, woher dieser Lauf kommt? Christopher, fang du mal an.
Bei Wolfsburg, ich glaube, sie hatten die richtigen Gegner zur richtigen Zeit. Mhm. Also es war jetzt nicht das absolute Topspiel war jetzt nicht dabei. Muss aber auch dazu sagen, dass in den Spielen davor, die sie ja teilweise auch verloren haben, ich glaube, in Everton haben sie sogar 4-1 verloren, 4-0. Mhm. Da waren sie jetzt zum Beispiel nicht so schlecht wie vom Ergebnis her. Also sie sind auf jeden Fall eine Top-Mannschaft. Sie leben halt sehr stark von ihrer individuellen Klasse. Taktisch finde ich das nicht so überragend. Das ist eigentlich ja in weiten Teilen Bundesliga-Standard. Aber sie schaffen es einfach, die Spiele zu gewinnen durch die nötige individuelle Klasse. Der Kevin De Bruyne schafft es einfach aktuell, ich glaube, 9 Vorlagen mittlerweile. Mhm. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Wenn du natürlich nach 11 Spieltagen jemanden hast, der quasi in jedem Spiel mehr oder weniger ein Tor schon vorbereitet, dann gewinnst du auch am Ende des Tages die Spiele. Mhm.
Das ist vielleicht sicher kein schlechter Punkt mit den richtigen Gegner zur richtigen Zeit, da ich mal davon ausgehe, dass nicht jeder unserer Hörer den Spielplan von Wolfsburg komplett im Kopf hat, kann ich nochmal kurz die 6 Siege nennen. Es war gegen Leverkusen ein 2-1, dann gegen Hertha 1-0, Werder 2-1, Augsburg 1-0, Freiburg 2-1 und dann haben sie losgelegt gegen Mainz 3-0, Stuttgart 4-0 und jetzt den HSV 2-0. Das sind tatsächlich mit einigen Ausnahmen nicht die Top-Mannschaften. Wolfsburg hat überragende Statistiken, wenn man die sich anschaut. Sie haben 53% Ballbesitz, durchschnittlich der drittbeste Wert der Liga. Sie haben 15,7 Torschüsse pro Spiel, das ist der viertbeste Wert der Liga. Auch in der Passsicherheit sind sie sehr weit vorne und sind die fairste Mannschaft nach den Bayern, wenn das denn irgendeine Bedeutung hat. Olaf, was meinst du, woher kommt diese Überlegenheit und warum ist dennoch das Wolfsburger Spiel generell, zumindest bei den Gästen, die wir bisher in diesem Podcast hatten, eher unbeliebt?
Also das, was Christopher schon gerade sagte, also die individuelle Klasse macht da natürlich eine Menge. Luis Gustavo dazu nennen, Kevin De Bruyne, das ist schon, und auch dieser der Neue da, den sie ausgeliehen haben von Atletico Madrid, Güler Vugoy, wie der hieß.
Nennen wir ihn.
Genau, den ich mir gestern so das erste Mal ein bisschen genauer angeguckt habe beim Spiel. Das ist schon natürlich, das sind schon Top-Leute. Also ich meine, an einem Kevin De Bruyne waren wir auch interessiert. Nur diese Ablösesumme, die Wolfsburg zahlen konnte, konnten wir natürlich nicht zahlen. Also von daher gehört diese individuelle Klasse dazu, gepaart ja vom Spielstil, wenn sie nicht beliebt sind. Also ich habe jetzt auch noch nicht die überragende Taktik dort feststellen können. Also sie eigentlich ist das schon so gesagt, wie es ist. Also Wolfsburg spielt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sind sicherlich, oder haben sich ja auch jetzt Klaus Allofs, die am Wochenende in mehreren Interviews so positioniert, wir sind jetzt die Bayernjäger, können sie auch gerne dann sein, aber den wirklichen harten Brocken oder diesen Beweis, wozu sie wirklich zu leisten sind, wenn es denn drauf ankommt, der steht noch aus. Und da wird es halt spannend dann zu sehen, wie sie gegen zum Beispiel die Bayern oder so dann spielen, um dann wirklich mal zu sagen, wir sind auch bald dran gegen sie, also insofern bin ich mal gespannt.
Genau, das Spiel der Bayern haben sie natürlich schon absolviert. Das war das Auftaktspiel mit der sensationellen Chance von Malanda, der auch, glaube ich, richtig froh ist, dass Wolfsburg jetzt so einen Lauf hat, weil deswegen sich nämlich niemand an diese beiden Chancen in den ersten beiden Spielen von Wolfsburg erinnert.
Dafür spielt er jetzt auch nicht mehr so häufig.
Ja, das stimmt. Aber tatsächlich, Gladbach kommt noch, Schalke ist jetzt der nächste Gegner und dann Dortmund am 16. Spieltag auswärts. Da dürfen sie am 16. Dezember dann auch nochmal zeigen, was für eine Art von Winterpause sie sich verdient haben. Christopher, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich wollte noch anfügen, dass im Gegensatz vielleicht zu einigen anderen Bundesligisten ja Wolfsburg enorm davon profitiert, dass sie mittlerweile einen relativ breiten Kader haben. Also wer sich's leisten kann, Arnold, von der Bank zu bringen, wäre dann noch ein Sebastian Jung. Heißt der Sebastian? Ich bin gar nicht sicher.
Ja.
Ja, genau, von der ja in Frankfurt quasi nahezu eine Bank war, bringen kannst, wenn du Aaron Hunt, den besten Spieler wahrscheinlich in Bremen der letzten 2-3 Jahre, irgendwie auch nur von der Bank bringen kannst oder also als 12., 13. Mann, dann spricht das einfach so auch für die Breite des Kaders und da kann die Hacking einfach auch unglaublich auf Ausfälle reagieren, beziehungsweise kann auch die Belastung relativ gut streuen, was vielleicht anderen Mannschaften jetzt nicht so verwehrt ist.
Wobei, du hast noch Niklas Bender in deiner Auflistung vergessen, also, ne?
Das ist ja, den Lord, den nehme ich jetzt als Extra-Joker.
Auch einer der besten Spieler, die in den letzten 2-3 Jahren nicht in Bremen gespielt haben. vielleicht kommt das Ganze mit dem, dass man tatsächlich mit Wolfsburg keine Spielidee verbindet, auch einfach daher, dass sie die Hälfte ihrer Tore nach Standardsituationen und Konter machen. Das ist wirklich beeindruckend. Also nach Standardsituationen schon 7 Tore und 4 Kontertore. Tatsächlich so richtig schön gegen einen tiefstehenden Gegner herausgespielt, war da bisher eher wenig. Wir haben den erfolgreichsten Torschützen Wolfsburgs mit Ivica Olic mit 4 Toren. Und der bringt uns hervorragend zum Gegner der Wolfsburger an diesem Wochenende, nämlich den HSV. Denn er hat vor dem Spiel bekannt gegeben, er wäre vor 2 Jahren gerne zurück nach Hamburg gegangen, sei den Hamburgern mit 33 aber zu alt gewesen. Mehr muss man zum HSV und seine sportlichen Leitung nicht sagen, oder Christopher?
Ja gut, aber als Bayern-Fan, man hat ja Olic auch gehen lassen, da blutet einem doch irgendwie schon nochmal ein bisschen das Herz, in welchem 28. Frühling er mittlerweile ist. Mhm. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Beim HSV ist einfach, ja, der HSV blutet ein bisschen dafür, für die vielen sportlichen Fehler, die sie die letzten, ja, also Sport, Vorstandsfehler, die sie in der jüngsten Vergangenheit gemacht wurden. Das hat man jetzt irgendwie am Wochenende auch wieder ganz gut gesehen. Es fehlt quasi irgendwie so die zweite, dritte Option. Ich meine, aktuell wird relativ viel darauf vertraut, dass Lasogga vorne die Tore macht, was ich ein bisschen als schwierig erachte. Ohne dem Sport.
Schwierig halte ich ehrlich gesagt bei 4 Toren nach 11 Spieltagen für ein bisschen untertrieben.
Ja gut, also Lasogga.
Wo sind denn bitte die Stürmer? Also wir haben Holtby, Green, Van der Vaart, Lasogga und Nikolai Müller. Irgendjemand von denen muss doch allein mal bei einem abgefälschten Pass ein Tor treffen, oder?
Also Van der Vaart hat ja jetzt in den letzten Jahren auch nicht mehr so häufig getroffen, was glaube ich auch daran liegt, dass er irgendwie alle 3-4 Wochen verletzt ist. Holtby ist jetzt auch nicht der Stürmerstar Nummer 1 und bei Lasogga, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen an den Zahlen oder von den Zahlen blenden lassen, die er letztes Jahr hatte. Ich finde den zumindest spielerisch stark limitiert, also er hat jetzt nicht die kannst du nicht variabel einsetzen, er steht eigentlich vorne drin, du kannst ihn eigentlich nur mit Flanken füttern, dafür ist das Spielsystem im Markt nicht so wirklich ausgelegt. Da wird es halt einfach unglaublich schwierig, dann auch Tore zu erzielen, wenn du irgendwie die falsche Taktik anwendest, beziehungsweise wenn du nicht das Spielermaterial hast, um ihn mit den nötigen Flanken zu füttern, dann wird es einfach schwierig und dann kannst du den Stürmer natürlich auch nicht so einsetzen, wie du das vielleicht vor der Saison versprochen hast.
Mhm. Absolut, da bin ich also dabei. Also auch letzte Saison, fand ich, hat der HSV natürlich auch von Kanuglu gelebt, auch von seinen Standards. Und dann zusätzlich halt von den Toren, die dann Lasogga machen konnte. Und was ihr eben angesprochen habt, so diese Fehler in der sportlichen Führung. Also ich sehe jetzt auch wenig Konzept in den Verpflichtungen, die sie jetzt gemacht haben. Also man ist wirklich mit Lasogga da vorne fast alleine aufgestellt. Gut, man hat Rudnevs zurück von Hannover 96. Man hat ihn aber vorher schon als nicht unbedingt Bundesliga-tauglich gesehen. Ist vom Typ her aber eigentlich ähnlich für mich jetzt wie Lasogga, nur schlechter. Also sprich auch nicht der überragende Fußballer, sondern eigentlich der im Strafraum sich das Tor reinwuselt. Das kann, aber mehr auch nicht. Holtby und Van der Vaart, da hat man, denke ich mal, auch noch nicht wirklich gefunden, wie man die beiden zusammen ins Spiel bringt. Auch irgendwie nicht wirklich sinnvoll, diese Verpflichtung, oder da die Abstimmung, da fehlt's halt noch. Und Berami, der jetzt sozusagen der wichtige der Umschaltspieler, der Sechser ist, ich meine, der ist vor der Saison halt auch fast überall aufgetaucht als möglicher Zugang. Also er wurde ja schon wie Sauerbier angeboten, war ja bei uns auch im Tausch mit Chaka und sonst wen im Gespräch. Und irgendwann hat halt der HSV zugeschlagen, bevor es, weil alle anderen Nein gesagt haben, ähnlich jetzt wie Niklas Bendtner, der ja auch in Frankfurt und sonst wie im Gespräch war. Also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen auch die der Plan, was man vorhat. Gut, man hat ja schon wieder mit dem Trainerwechsel gearbeiten müssen und also da ist noch einiges im Argen.
Wobei man ja dazu sagen muss, dass Berami ja schon ein bisschen Stabilität zumindest reingebracht hat. Also die Gegentore sind jetzt nicht mehr ganz so arg. HSV steht aktuell bei 14 Gegentoren. Das ist jetzt noch ein bisschen mehr als eins pro Spiel, trotz der relativ schlechten Phase vom Anfang der Saison unter Slomka. Von daher ist das, glaube ich, defensiv halt schon okay. Das Hauptproblem ist halt einfach, dass sie zu wenig Tore schießen.
Naja, defensiv okay. Also auch ich fand jetzt die beiden Tore, die Wolfsburg gemacht haben, waren jetzt nicht zwingend, mussten nicht zwingend fallen. Also beim ersten Tor ist halt auch Diekmeier so eher sehr gemächlich nach vorne wieder rausgekommen aus dem und hat damit sozusagen abseits aufgehoben. Und das zweite fiel ja nach dem eigenen Freistoß, sofern ich mich
erinnere. Ja gut, also
Aber Berami ist natürlich, wollte ich damit nicht sagen, dass er kein guter Spieler ist. Aber ich meine, er verdient halt auch ein Batzen Geld und man hat auch, glaube ich, beim
das Geldargument.
Ja, okay, aber muss ich manchmal bringen als Gladbacher.
Ist okay.
Und man hatte ja diverse Sechser da stehen und gut, wollen wir in die Innenverteidigung gehen mit Giroud und Westermann, die auch jedes Mal für einen Klopper gut bin. Also ich kaufe dir das noch nicht so ganz ab, dass die Abwehr beim HSV so gesichert steht, wie du es eben gerade erzählt hast. Also ich sehe nicht nur vorne das Problem, dass sie keine Tore schießen. Zusätzlich fehlt die Ordnung auch in der Verteidigung. Ist besser geworden unter Zinnbauer, ohne Frage, aber bei Weitem noch nicht das, was ein Team braucht, um ins gesicherte Mittelfeld abzudriften.
Na gut, aber du musst schon zugeben, dass Hoffenheim aktuell Tabellenfünfter auch 14 Gegentore hat. Gut, die haben am Wochenende 4 Stück kassiert, aber das ist so ungefähr dann die gleiche Preisklasse. Und wenn du mal weiterschaust beim HSV, die Tabellennachbarn, Bremen 24 Gegentore, Stuttgart 25, das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Und da lügt dann die Tabelle auch nicht. Also
ja,
da
gut.
Ist schon eine gewisse defensive, bessere Stabilität da, zumindest als in der Vorsaison, als es ja am Ende der Saison knapp über 60 Gegentore waren. Jetzt ist ungefähr ein Drittel der Saison gespielt. Da bewegt man sich vielleicht so auf Niveau 40, 45, das ist schon okay. Aber das Hauptproblem sehe ich aktuell eher in der Offensive mit vier selbst erzielten Toren. Das ist nicht mal eins in allen drei Spielen fast. Dann wird es einfach auch schwer mit dem Klassenerhalt, da muss man ganz realistisch sein.
Das ist definitiv so. Der HSV muss dringend wieder Tore schießen. Bis zur Winterpause geht's noch gegen die direkten Konkurrenten, sage ich mal, Werder, Freiburg und Stuttgart. Und spätestens da sollte aus der 4 dann doch mal vielleicht eine 5 geworden sein. Und dann hat man 1-3 gegen irgendjemand verloren. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. So langsam sollte offensiv da was kommen. Und da ist dann auch Pressing, das ja offenbar Zinnbauer im Training übt, wie uns Tobi Escher in der letzten Ausgabe erzählt hat. Pressing ist da auch ein stumpfes Schwert, wenn man aus den Ballgewinnen dann keine Chancen kriechen kann.
Stimmt. Ich dachte, sie spielen das taktische Foul. Also das ist die Taktik.
Ist ja sie spielen taktisch faul, würde ich eher sagen.
Ja, es ist.
Oh, das ist ein sehr guter Wortwitz, ja.
Gefällt mir. Ja, schon extrem, wie der HSV mittlerweile ja körperlich zulangt. 30, ja gut, 40 Fouls gefühlt pro Spiel sind da mittlerweile eigentlich echt der Standard. Das ist schon ein echt Markenzeichen
der Zinnbauer. Wobei das jetzt nicht Leverkusen-Niveau hatte da in Wolfsburg. Aber ja, das ist schon erschreckend. Und ich hatte jetzt auf Twitter einige HSV-Fans, die sich beklagt haben, dass sie jetzt auch bei Sky und so darauf reduziert wird, der HSV, dass sie jetzt diese harte Gangart haben. Aber ja, hey, das auch da lügen die Zahlen nicht. Und wie du schon sagtest, die gefühlten 40 Fouls zumindest, das ist schon ein Schnack. Also klar, man kann über so eine Härte auch dem Gegner den Schneid abkaufen, wie man es Leverkusen getan hat und ins Spiel finden, aber es kann einen auch irgendwann dezimieren.
Vielleicht auch ein Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit, diese Härte. Zumindest hat man so immer früher bei mir auf dem Bolzplatz argumentiert. Lasst uns damit dieses Spiel zumachen, denn sonst machen wir es vielleicht auch größer, als es tatsächlich war. Es war halt dann doch nur Wolfsburg gegen Hamburg 2-0. Und lasst uns zu einem nächsten Spiel kommen, nämlich Eintracht Frankfurt gegen die Bayern. 4-0, dreimal Müller, einmal Shaqiri. Meine Frage an Christopher, gibt es ein klassischeres Müller-Tor als das 1-0?
Ich überlege gerade. Es war schon echt ziemlich nah dran. Es wäre vielleicht noch müllerischer gewesen, wenn er den Nachschuss im Sitzen reingemacht hätte.
Wobei ich es schon sehr elegant fand, also vielleicht holen wir alle Zuhörer noch visuell ins Boot. Es war eine Hereingabe und den ersten Schuss auf das Tor, das nur noch von Otsipka, glaube ich, gedeckt wurde, den spielt er noch gegen den Spieler und dann läuft er den Ball quasi mit dem Knie ins Netz. Und zwar mit einer unfassbaren Geschmeidigkeit. Hat er gut gemacht.
Es war schon sehr anmutig.
Meine Frage, die vielleicht noch ein bisschen gehaltvoller ist als zum 1:0, stand Frankfurt vielleicht ein bisschen zu hoch? Was meinst du, Christopher?
ich denke gerade an die Szene in der, lass mich überlegen, glaube 15. Spielsekunde, als vier Frankfurter, die Innenverteidigung, wohlgemerkt, die vier Frankfurter Innenverteidigung auf Höhe des Anstoßkreises oder auf der Höhe der Mittellinie standen. Und schon der erste Steilpass reinkam und Müller darauf zugelaufen ist. Ich überlege gerade, in welcher Saison das war. Es müsste, glaube ich, so 2009, 2010 gewesen sein. Die erste Van Gaal-Saison bei der Bayern. Damals haben sie ein Spiel 3:2 in Bremen gewonnen. Durch so einen Robbenfreistoß. Die Eltern werden sich erinnern. Das war auch so ein Spiel, da hat Schaaf unglaublich hoch gespielt oder die Abwehr unglaublich hoch gespielt. Da hatte Bayern, glaube ich, gefühlt 15 Tore schießen können von den Torchancen her. Und das hatte mich irgendwie so wieder so ein bisschen an dieses Spiel zurückerinnert, weil Schaaf einfach taktisch, glaube ich, da relativ viel Risiko eingegangen ist, was zum Anfang gut gegangen ist, aber sich hinten raus, glaube ich, nicht ganz bewährt hat.
Ich glaube, das ist auch die Antwort auf deine Frage. Haben sie zu hoch gestanden? Nein, sie haben Schaaf als Trainer und hast ja, um es mal ganz platt zu sagen, das war...
Was ist das für eine komische Antwort auf so eine einfache Frage?
Aber das gehört ja zu seinem Verständnis vom Fußball, hat er ja auch bei Werder gehabt, nur ist halt das Problem, wenn du nicht wirklich die Leute haben oder das so funktioniert, dann kann das nach hinten losgehen. Und das hast du gegen solche Teams jetzt natürlich wie gegen Bayern, ist das dann tödlich. Also ich erinnere mich auch an unser Pokalspiel dort, also die haben es uns auch sehr einfach gemacht.
Ja, muss ein bisschen relativieren, also die ersten 20 Minuten dann waren schon okay. Bayern hatte auch keinen Torschuss. Das war das erste Mal in der Saison, dass sie so große Probleme hatten in der Anfangsphase. Also Frankfurt mit einem relativ hohen Pressing, teilweise 4-5 Spieler, die auf die Innenverteidigung draufgegangen sind bei Bayern. Das war schon schwierig für sie, für die Bayern, weil sie auch taktisch umstellen mussten nach dem Alaba-Ausfall durch die Champions League und hatten da sicherlich einige Umstellungs- und Adaptionsprobleme, vor allem im Spielaufbau. Auch Philipp Lahm zum Beispiel im Mittelfeld war überhaupt nicht im Spiel. Der hatte in der ersten Halbzeit grandiose 20 Ballkontakte. Da hatten, glaube ich, selbst die Balljungen mehr. Und dann war es für Bayern auch nicht so einfach. Also das 1:0 war, glaube ich, die einzige Chance in der ersten halben Stunde. Ansonsten gab es viele Szenen, wo gute Vertikalpässe teilweise gespielt wurden, auch von Bayern-Seite, wenn das Pressing mal überspielt wurde und versucht wurde, auch mit langen Bällen zu operieren. Da gab es dann häufig Abseits-Szenen oder einfach ungenaue Zuspieler. Und das hat es dann Frankfurt in gewisser Weise schon einfach gemacht, in gewisser Weise. Aber Frankfurt an der anderen Seite war selbst nie zwingend genug. Also mit viel Wohlwollen gab es einen Torschuss nach einem halbgeschenkten Freistoß und das war es dann im Prinzip. Also aus dem Spiel heraus war es dann auch nicht zwingend genug und deswegen war das Ergebnis mehr oder weniger auch folgerichtig.
Man konnte nach dem Spiel so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass nicht die vier Tore das Wichtigste waren, sondern ein Hackenpass von Manuel Neuer beim Stand von 3:0. Ich hatte das in meinem Facebook-Stream ungelogen 14 Mal, auch nochmal herzlichen Glückwunsch Facebook zu diesem hervorragenden Ad-Rank, 14 Mal dasselbe Video. Olaf, hätte Manuel Neuer vielleicht Chancen auf den Titel des Weltfußballers, wenn er nicht so ein Team mit einer guten Abwehr vor sich hätte? Muss er zum HSV, anders gefragt?
Naja, wir haben ja gerade gelernt, dass der HSV eigentlich eine gute Abwehr hat. Also stimmt, vielleicht muss er zu Eintracht Frankfurt wechseln, wo seine Abwehr halt ihm ein bisschen mehr die Freiheit gibt, auch Chancen zu parieren. Also, ist halt immer die Frage, Torhüter und Weltfußballer, es gibt wenige, die es dann geschafft haben. Und wenn er dann mit solchen Spirenzchen, sag ich mal, anfängt, also die Steigerung ist ja dann irgendwann die Klärung auf der Linie mit dem Fallrückzieher oder solche Geschichten. Ja, solange er sich so, also wir wissen, also wir Fußball Deutschland wissen, was wir an ihm haben, und er ist halt zumindest zurzeit der weltbeste Torhüter. Und von daher, da alles andere entscheiden nicht wir, sondern irgendwelche Leute in der UEFA und FIFA, und wie da Abstimmungsverhalten funktioniert, das kann höchstens nochmal Wladimir Putin erklären, aber ich glaube, wir sind da überfordert.
Lasst uns dieses Fass bitte, bitte, bitte nicht machen. Wobei ich auch sagen muss, im Nachhinein hat es mich wirklich gewundert, es war halt auch einfach nur ein Pass beim Stand von 3-0. Und dass da sogar Gareth Bale via Twitter sich drüber freut, finde ich ehrlich gesagt ziemlich putzig. Meine These ist, 34 Spiele von Deutschland gegen Algerien pro Jahr und Neuer wischt in der Weltfußballerstimmung mit CR7 den Boden auf. Und damit können wir vielleicht noch kurz ein Wort zur Eintracht verlieren. Scharf war merkwürdig zufrieden nach dem Spiel, fand ich. Er hat gesagt, wenn man einfach gegen so eine Mannschaft spielt, dann sollte man sich nicht vorwerfen lassen, es nicht versucht zu haben. Das hat sich so ein bisschen nach Durchgefallen beim Seepferdchen angehört, fand ich. Christopher, so grotesk es klingt, war es vielleicht wirklich ein gutes Spiel der Eintracht?
Oh, ich tue mich damit ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil Bayern sich zum Beispiel ja viele Probleme hat oder häufig Probleme hat, wenn sie in Frankfurt spielen. Die letzten Ergebnisse, wenn ich das so richtig im Kopf habe, war 1-0-Sieg für Bayern, 1-0-Sieg für Bayern, dann 1-1, 2-1 verloren. Also ganz typischerweise hat Bayern immer Probleme, wenn es gegen Frankfurt geht. Und 4-0 war auch der höchste Bundesligasieg der Bayern in Frankfurt überhaupt. Also dann würde ich mich an Frankfurter Stelle immer ein bisschen schwer tun, mir da so auf die Schulter zu klopfen. Vor allem, weil es jetzt auch selbst, wie ich schon vorhin erwähnt, sie selbst ja auch gar keine Torchance herausgespielt haben. Mhm. Taktisch war es sicherlich mutig, mal was zu probieren, aber wenn Scharf so ein bisschen auch in die Vorsaison geguckt hätte, dann wäre ihm aufgefallen, dass Wolfsburg mal sowas Ähnliches probiert hat, so im Frühjahr 2014, auch mit einem enorm hohen Pressing, was am Ende auch in einem 1-6 geendet ist. Von daher war ich so ein bisschen überrascht, dass es nochmal eine Mannschaft, sagen wir mal, die nicht Dortmund heißt und Pressing mit der Muttermilch aufsaugt, noch mal so probiert. Das war dann schon ein bisschen überraschend. Hatte auch die ersten 20 Minuten, wie gesagt, gut funktioniert, aber ab dann hat's Bayern einfach immer besser in den Griff bekommen, und muss auch dazu sagen, Bayern hatte nicht den allerbesten Tag und war dann schon ein bisschen wohlwollend von Scharf ausgedrückt.
Nach hinten raus gnädig. Olaf, was meinst du, wo geht's hin für die Eintracht? Die nächsten Gegner sind jetzt, du hast es schon angesprochen, einmal Gladbach und dann Dortmund. Jetzt haben sie schon vor diesen beiden Spielen 5 Niederlagen am Stück. Das Ding ist gelaufen, oder?
Nee, normal brechen sie ja erst in der zweiten Saisonhälfte ein. Eigentlich gefällt mir da, was ich in Frankfurt so gesehen habe, zumindest was die erste Saisonphase anging.
Tatsächlich.
Ja, also ich dachte doch, dass sie so an die Europacup-Zeit, also wo sie um die Europacup-Plätze mitgespielt haben, nochmal wieder anknüpfen können. Mhm. Ich bin jetzt ein bisschen gemein und sag, jetzt knüpfen sie so ein bisschen an die Scharf-Werner-Zeit an. Spielen viel mutigen Fußball nach vorne raus, aber ich meine, ist schön und gut, wenn du mutig gegen die Bayern spielst, aber am Ende, wenn du 0-4 spielst, kannst du kein gutes Spiel gemacht haben. 0-4 verlierst, kannst du kein gutes Spiel gemacht haben. Auch wenn das eigentlich halbwegs schon das Standardsergebnis ist, was in der Bundesliga gegen Bayern die Teams erzielen, dass sie irgendwie 0-x verlieren, hätte man vielleicht mit einer anderen Taktik ein bisschen mehr erreichen können, aber wollen wir das? Das ist wieder die andere Frage. Tiefstehende mit 11 Mann auf der Linie verteidigende Mannschaften gegen die spielt Bayern häufig genug. Insofern war es doch mal was angenehm, was anderes zu probieren. Gescheitert, grandios. Wo die Saison der Eintracht hingeht, also ich sage auf jeden Fall, ich lehne mich so weit ans Fenster, es wird sicherlich 3 Mannschaften geben, die schlechter am Ende dastehen.
Mhm. Ich habe viele Eintracht-Fans in meinem Umfeld, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und die werden das gerne hören, weil die sehen das ehrlich gesagt ein bisschen schlechter. Ich war auch selbst beim Saisonauftakt gegen den SC Freiburg im Stadion bei der Eintracht und ganz ehrlich, ich habe selten so viele Schmerzen, körperliche Schmerzen bei einem Spiel dulden müssen, ohne Fremdeinwirkung.
Nun, du warst ja, nicht bei dem Hertha-Heimspiel, oder?
Doch, war ich tatsächlich mal, als ich damals 2008, als ich bei Freunden in Berlin war und ich musste Topspielzuschlag zahlen für ein Spiel gegen VfB Stuttgart. Hui. Mein Gott, das waren Zeiten.
Wollte ich gerade sagen.
Aber bevor mir jetzt hier die Hutschnur platzt, weil ich irgendwann mal wahrscheinlich 30 D-Mark für irgendwas zahlen musste, lasst uns das Spiel zumachen, den Mantel des scharfsten Schweigens drüberlegen und einfach gucken, was die Eintracht in Zukunft so macht. Und lasst uns zu einem weiteren Spiel kommen. Wir haben jetzt schon gesprochen über Bayern, über Wolfsburg, über Gladbach. Das sind die ersten drei der Tabelle. Und jetzt ist vollkommen klar, wer als Vierter kommt, nämlich Hannover 96. Eigentlich nicht so wirklich überraschend, das konnte man sich so denken. Trotzdem haben wir uns einen Gast dazu eingeladen, der uns nochmal erklären kann, wie das jetzt alles kam. Ich begrüße in der Runde Tobi von meinsportradio.de. Hallo Tobi, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, ich grüße euch.
So, lass uns mal loslegen und über Hannover reden. Und die für mich wichtigste Frage zu diesem Spiel bei der Hertha, das 2:0 ist, was war denn das für ein Torjubel von Briand?
ja, war für mich auch die wichtigste Frage auf jeden Fall bei dem Spiel. ganz ehrlich, er hat's erklärt. Er hat's hier im Boulevard in Hannover hat das erklärt. Ich habe es aber nicht gelesen, muss ich gestehen. Er hat irgendwas mit dem Fisch angedeutet. Das sollte ein Gruß an Sané sein, der ja in die U23 verbannt wurde. Viel mehr kann ich dazu allerdings nicht sagen.
Das war jetzt aber allerdings ein ziemlich guter Teaser. Ich werde jetzt tatsächlich, glaube ich, entgegen meiner sonstigen Gewohnheit mal den Hannoveraner Boulevard aufsuchen, weil wie ein Fisch, ein angedeuteter Fisch, ein Gruß an einen degradierten Spieler sein soll, das würde ich ganz gerne nochmal nachvollziehen können.
Der aber, Fisch stinkt vom Kopf, oder wie war das? Der Kopf stinkt, nee, egal.
Ach, hier im Phrasenfunk, es hört einfach nicht auf, es wird immer besser, liebe Zuhörer. Bleibt dran, bis wenn wir später packen wir noch alte Fips-Asmussen-Witze aus. Das wird eine großartige zweite Hälfte dieses Podcasts. Aber vorher muss uns Tobi bitte noch kurz erklären, ihr steht mit 9-11 Toren auf einem Champions-League-Qualifikationsplatz. Seid ihr jetzt so effizient oder ist die Liga der Weltmeister so schlecht?
Das ist die Frage, die sich in Hannover zurzeit auch jeder stellt. Wie gut ist Hannover eigentlich wirklich? Also 9 Tore, 19 Punkte ist natürlich wirklich ja schon eine kleine Kunst, das so hinzukriegen, muss ich ganz klar sagen. Die 11 Gegentore verfälschen ein wenig, finde ich. Es gab da 2 Spiele, die da alleine für 7 Tore zuständig waren. Das war das 0:4 gegen die Bayern und das 0:3 gegen Gladbach. Ansonsten steht die Abwehr eigentlich bombenfest. 6-0 gespielt bei 11 Spielen, das gab es in Hannover noch nie und ist sicherlich der Hauptgrund, warum man dann mit so wenig Toren auch ja einigermaßen weit oben stehen kann.
Und ist das jetzt das Verdienst von Taifun Korkut?
Ja, also der Trainer spielt sicherlich immer eine große Rolle bei solchen Geschichten, genauso wie er dann auch immer gleich der erste Schuldige ist, wenn es nicht funktioniert. Und da hatten wir ja zwischendurch tatsächlich in dieser doch recht kurzen Saison schon eine Phase, wo, ja, ich will nicht sagen, die Ersten gesagt haben, dass er nicht der richtige Trainer ist, aber es kam so leichte Missstimmung auf, was das Ganze anging. Aber er hat es jetzt tatsächlich, wenn man sich die 11 Spieler anguckt, geschafft, trotz der Ausfälle, die man regelmäßig hat, eine Defensive aufzubauen, die ja zu 6-0 spielen in der Lage ist. Mhm.
Und was ist jetzt so dein Gefühl? Wo geht's denn jetzt hin in dieser Saison? Die Frage ist, willst du mir jetzt antworten oder soll ich dich in 3 Spieltagen nochmal einladen? Dann habt ihr gespielt gegen Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg.
Und da hast du das Ding dann auch richtig gefunden. Ja, ich hätte jetzt gerne weitergespielt. Also so eine Länderspielpause kommt ja selten zum richtigen Zeitpunkt, in dem Fall zum völlig falschen Zeitpunkt. Nach 3 Siegen in Folge, jetzt den Pokal mal ausgeklammert, hätte ich gerne weiter gegen Leverkusen gespielt. Ein schönes Heimspiel, das wäre vielleicht ein guter Moment gewesen. Aber ja, Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg, das sind 3 Mannschaften, jetzt muss man das ja fast sagen, die zurzeit direkte Konkurrenten sind. Wolfsburg auf 2, Hoffenheim auf 5, Leverkusen auf 6. Das ist schon das, wo man zurzeit hingucken muss, überraschenderweise. Aber du hast in der Tat recht, wenn es da jetzt 0 Punkte gibt, dann steht man ganz, ganz schnell wieder da, wo man ja vielleicht sowieso erwartet war. Andererseits sind zwei Heimspiele dabei. Gegen Wolfsburg haben wir eigentlich in den letzten Jahren immer gut ausgesehen. Wobei, ihr habt es vorhin angesprochen, die diese Saison wirklich sackstark sind. Da muss man schon fast ein bisschen Angst haben, was die Einzelspieler da angeht. Leverkusen machbar und in Hoffenheim haben wir allerdings eher Probleme gehabt, würde ich sagen.
Mhm. Und wenn wir jetzt einfach mal alle Sondereffekte spielplanbezogen subtrahieren, wo siehst du euch denn am Ende dieser Saison? Wo solltet ihr sein und wo hättest du euch gerne?
Also ich hätte uns, da bin ich ganz ehrlich, natürlich gerne auf Platz 6 oder weiter oben. Wir haben ja 2 Jahre haben wir internationalen Fußball gespielt, das war hier was ganz Besonderes und ich habe das sehr genossen. Es war großer Spaß unter der Woche, ja entweder durch Europa zu reisen oder dann zu Hause europäische Mannschaften zu empfangen. Und auch wenn die Europa League nicht die Champions League ist, mir persönlich würde das reichen. Also das war schon nett genug, würde ich sagen. Ist leider aber nicht das, was ich tatsächlich glaube. Also Hannover hat vor der Saison rausgegeben, einstelliger Tabellenplatz und dann gucken wir mal, wie viel da so nach oben geht. Das wäre das, womit ich persönlich auch zufrieden wäre. Das Problem ist natürlich, dass man jetzt mit Platz 4 zumindest ja, in Fankreisen leichte Begehrlichkeiten geweckt hat. Also ich könnte mir schon fast wieder vorstellen, wenn man dann so auf Platz 7, 8, 9 abrutscht, dass dann schon die ersten Stimmen wieder kommen, dass man unzufrieden ist mit dem Tabellenplatz, weil man ja zwischenzeitlich viel, viel weiter oben stand.
Und wenn ich nicht wüsste, dass Matthias Sammer schon abgeschaltet hat, hast du jetzt gerade den zweiten Satz gesagt, der ihn dazu gebracht hätte. Champions League ist auch okay, aber mit der Europa League wäre ich auch zufrieden.
Ja, da ist natürlich dann der Unterschied zwischen Matthias Sammer und mir, dass er da leicht andere Ansprüche an den FC Bayern hat.
Kann ich aber auch unterstreichen.
Ich hoffe, das ist nicht der einzige Unterschied zwischen euch beiden, ohne dir zu nahe treten zu wollen, Tobi.
Ich könnte jetzt anfangen, aber lassen wir das. Lass uns beim Fußball bleiben.
Dann lass uns doch die anderen beiden nochmal in die Runde zurückholen. Jetzt haben wir schon über Saisonerwartungen gesprochen. Tobi hat gesagt, so Platz 6 wäre eigentlich so die Wunschvorstellung und alles 9 aufwärts ist gut. Olaf, wo siehst du denn Gladbach jetzt?
Im Vergleich zu Hannover oder wir haben es ja schon einmal gegen sie spielen können. Es ging ganz gut für uns aus. Aber ich sehe viele Ähnlichkeiten, auch wie Tobi jetzt schon sagte, mit dem Europa League ist schon cool und das passt, also das ist für mich auch, also ich gewinne lieber den Europapokal, als mich mit utopischen Zielen wie deutscher Meisterschaft oder sowas zu befassen.
Und aber ganz ehrlich, eine deutsche Mannschaft gewinnt ja den Europapokal nicht. Das ist ja genau das Problem, dass egal wer in der Europa League spielt, es ist ab einem gewissen Punkt ist es immer Sport 1 am Montagabend. Jetzt mal ganz ehrlich, wer soll denn die Europa League gewinnen?
So wie in alten Tagen, lass uns das mal machen. Nee, also das ist also meine Reise nach Warschau ist schon gebucht. Nein, auch nicht ganz, aber also wirklich, wenn ich jetzt wählen könnte, wir werden 15. und wir holen die Europa League oder wir werden Zweiter und kommen in die Champions League. Mit der Europa League Champion, also wenn man die Europa League gewinnt, ist man auch in der Champions League, aber wäre das nicht so, mir wären Europa League Titel viel wichtiger als jetzt zum Beispiel eine Teilnahme an der Champions League, weil die Champions League für mich viele, viele Gefahren birgt, die für ein Team wie uns da sind. Ne? Ansprüche wachsen, Geld plötzlich, und wenn du nicht mehr in die Champions League kommst, dann hast du ein Problem, siehe Werder, Stuttgart und so weiter. Aber zurück zu Hannover und uns, also ich sehe da viele Parallelen und ich denke, dass Hannover einer der Kandidaten ist, die mit uns nachher um die Europapokalplätze streiten werden. Also ich sehe sie halt nah dran, dass wir jetzt da ganz gut gewonnen hat, kann man auch unserer aktuellen oder damals aktuellen Form zuschreiben. Als Gladbach-Fan rechne ich immer noch mit so einem kleinen Einbruch, egal wie schön und gut wir zurzeit dastehen, aber irgendwie bin ich es gewohnt, immer Rückschläge noch einzukalkulieren. Insofern denke ich, es wird ein enges Ding zwischen uns beiden.
Ich muss, glaube ich, dazu sagen, dass Hannover vor allem so aus Perspektive der Mittelfeldteams, um das jetzt mal so relativ offen zu formulieren, ganz gut gefahren ist bei den Neuzugängen. Also Joselu ist zumindest, hat glaube ich 3 oder 4 Tore jetzt, also ja schon einen erheblichen Anteil an den 9, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, Toren. Kiyotake ist sicherlich von der Perspektive her konstanter vielleicht als Hushti oder zumindest noch auf einem spielerisch anderem Niveau. Priong, den sie auch neu geholt haben, kommt auch langsam ins Laufen. Ja, das sind einfach, sieht auf jeden Fall zumindest auf dem Papier schon mal ganz gut aus. Wo das am Ende hingeht, wird so ein bisschen davon abhängen, wie andere Teams jetzt vielleicht dahinter stehen, wie Schalke, Dortmund und so weiter, wie viel die halt noch aufholen können. Leverkusen, ob sie noch die Konstanz haben, etc. Da sind so ein paar Unwägbarkeiten noch vorhanden. Aber einstelliger Tabellenplatz halte ich, glaube ich, schon als realistische Angabe für Hannover.
Dann lasst mal nochmal zurück zum Spiel kommen. Es gab ja immerhin noch einen Gegner, obwohl man das kaum gemerkt hat, denn den Toren gingen krasse Fehler voraus. Was ist deine Einschätzung, Tobi? Du konntest die Hertha, du musstest die Hertha jetzt 90 Minuten beobachten. In 28 Spielen im Jahr 2014 haben sie nur 6 Siege. Was meinst du, woran hapert das bei denen? Falsche Transfers?
Boah, das ist schwer. Also ich hatte vorher, ehrlich gesagt, die Hertha besser erwartet. Also ich glaube, die hatten, bevor sie gegen uns gespielt haben, 3-mal zu Hause gewonnen, hatten, ich glaube, Hamburg 3-0 weggefegt. Das war so ein Spiel, wo ich dachte, oh, das kann ein ganz bitterer Freitagabend werden. Und was ich dann sah, war aber halt wirklich das krasse Gegenteil. Also das war, ich will nicht sagen, entsetzt war ich, was das Ganze, was Herthas Leistung anging, aber es war wirklich nicht schön. Also ich hatte Hannover auch nicht so gut erwartet. Also sagen wir mal so, ich konnte mir kaum vorstellen, dass Hertha Schwäche daran liegt, dass Hannover so gut war. Also ich glaube, die können grundsätzlich besser spielen. Es war vielleicht einfach nicht deren Tag. Also es gibt ja solche Abende, da läuft es dann von Anfang an nicht. Man kommt nicht so richtig rein in die ganze Geschichte. Und Hannover hat dann einfach echt mal einen Sahnetag gehabt. Also ich glaube, die Hertha, sie sind nicht so schlecht, wie sie am Freitagabend gespielt haben.
Apropos Sahnetag, an der Stelle sollte man vielleicht auch mal wirklich lobend erwähnen, das Abseitstor von Kiyotaka hat das Schiedsrichtergespann wirklich klasse gesehen. Das muss man, wenn man immer an Fehlentscheidungen rummeckelt, auch mal sagen. Ich weiß nicht, wie lange hat es bei dir gebraucht, bis der Groschen gefallen ist, dass das Abseits war, Tobi? Ganz ehrlich?
Ganz ehrlich, gar nicht. Also ich habe das Ganze in Prag in der Kneipe geguckt und es war ein bisschen weiter weg zum Fernseher, muss ich gestehen, aber meine erste Reaktion war, das war doch Abseits, oder? Mhm. So war es ja dann letzten Endes auch. Also weiß ich nicht, war vielleicht auch ein Glücksgriff von mir, aber ich habe nicht gejubelt, im Gegensatz zur Woche davor, als wir gegen Frankfurt das 1-0, Jimmy Briand, da dieses Kopfballtor, was ihm zurückgepfiffen wurde, wo die Schiedsrichterentscheidung vielleicht nicht ganz so glücklich war, wie jetzt beim Hertha-Spiel.
Ja, das kann man vielleicht so stehen lassen, ja. Was man auch so stehen lassen kann, ist, dass ihr bisher eine sehr effektive Saison spielt. 4. Tabellenplatz nach 11 Spieltagen, das hätte man sich so nicht überlegt. Und das alles in sehr bewegten Zeiten. Wir nehmen hier auf am 10. November 2014 und es ist schon 5 Jahre her, dass sich Robert Enke an dem Tag das Leben genommen hat. Eigentlich kaum zu glauben, was mit eurem Verein in diesen 5 Jahren passiert ist, oder?
Kaum zu glauben, ja. Also ich habe natürlich heute auch, man kommt ja gar nicht drum rum und wenn man eine relativ Hannover-lastige Timeline hat bei Twitter, kommt da ganz, ganz viel zu dem Thema an einem Tag auf einen zu. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wo es war und wer es gesagt hat. Ich glaube, es war es Fromlowitz, der auch im Elf-Freunde-Heft, glaube ich, jetzt was geschrieben hatte. Wenn Hannover abgestiegen wäre in der Saison, wo Enke sich umgebracht hat, dann wäre der Verein vielleicht heute gar nicht mehr da. Also wenn du sagst, dass in den 5 Jahren viel passiert ist, ja, es ist verdammt viel passiert. Man war damals wirklich ganz, ganz knapp vom Abstieg und dann vielleicht noch vor, ja, noch mehr sportlichem Abstieg. Ich weiß nicht, was dann noch wirklich gekommen wäre. Und hat dann zwischendurch eine Welle gemacht mit internationalen Spielen, wir wären ja fast mal in die Champions League gekommen. Also da hat ja gar nicht so viel gefehlt, kurz vor Ende der Saison, als wir dann noch abgefangen wurden. Trotz allem doch recht häufig den Trainer durchgetauscht, überraschenderweise. Aber ich muss sagen, es waren wahnsinns 5 Jahre und es ist immer wieder so ein Zeitpunkt, gerade jetzt der 10. November, wo man sich dann auch zurückerinnert, was ist eigentlich in den 5 Jahren alles passiert.
Und das bringt einem so ein bisschen Demut bei. Zumindest geht es mir so. Es relativiert einfach immer noch vieles und es tut einem gut, so schlimm die Erinnerung an solche Momente ist, aber es tut einem gut, immer mal wieder mitten in der Saison geerdet zu werden, finde ich.
Ja, und es ist auch immer wieder schön, dass zu solchen Anlässen dann gerne nochmal die Geschichten ausgegraben werden, dass sich was ändern muss, dass sich Spielerbenotungen ändern müssen, dass sich große Überschriften mit den Worten Versagern und Ähnliches ändern müssen und dass es sich dann letzten Endes doch nicht groß was ändert.
Ich denke, das können wir alles so stehen lassen. Tobi, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Erläuterung zu Hannover 96. Ich bin sehr gespannt, wo ihr in 3 Spieltagen steht. Vielleicht sprechen wir uns ja dann wirklich nochmal. Ihr könntet 2. sein, ihr könntet 7. sein. Wir sind 2. gespannt.
Bist du verrückt?
Na, wenn ihr, Entschuldigung, wenn ihr Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg wegmacht, dann seid ihr zumindest nah dran am 2. Platz, würde ich
sagen. Dann hätten wir 6 Siege in Folge und du kannst die Frage von vorhin nochmal stellen, wer aktuell das heißeste Team in Europa ist. Ja, ich würde mich nochmal einladen lassen. Ja, gerne.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis auf bald.
Alles klar. Ciao, ciao.
So, und von einem Spiel mit 2 Toren würde ich gerne zu einem Spiel mit 7 Toren kommen. Hoffenheim gegen Köln, 3-4. Es war das erste Freak-Ergebnis in dieser Saison für Hoffenheim. Christopher, kannst du mir erzählen, warum?
Och Gott, was ist da alles schiefgelaufen?
Ja, fass dich kurz.
Ja, unglaublich. Also wenn 6 Tore in einer Halbzeit fallen, dann kann irgendwas nicht richtig funktionieren. Ja, es waren, glaube ich, unheimlich viele individuelle Fehler. Ich glaube, Baumann zum Beispiel hatte auch nicht seinen allerbesten Tag auf Seite von Hoffenheim, wobei Horn auf der Gegenseite jetzt auch nicht so überragend drauf war. Und dann kommt irgendwie so ein Ergebnis zustande. Viele taktische Fehler, aber auch viele schöne Tore. War so ein typisches Hoffenheim-Spiel, wie man es eigentlich so die letzten 2-3 Jahre her kannte. Aber wie es Gisdol eigentlich ganz gut geschafft hat, eigentlich abzustellen. Also 4 Gegentore in einem Spiel ist natürlich auch schon eine Hausmarke, vor allem zu Hause.
Mhm. Wobei auf der anderen Seite, Olaf, kann man auch sagen, das war jetzt die erste Heimniederlage für Hoffenheim seit 8 Monaten. Da kann man auch sagen, ah ja, komm, letztlich ja nichts passiert, oder?
Ja, also sehe ich ähnlich. Also sie fliegen zurzeit sehr hoch. Man hat sie, also so weit oben hätte ich sie jetzt auch nicht erwartet. Insofern war es jetzt auch mal so eine Erdung, die dir widerfahren ist. Ich meine, die Kölner waren ja auch vorher nicht so berühmt dafür, dass sie viele Tore in einem Spiel schießen. Und dass sie das plötzlich da geschafft haben. Also ist irgendwie alles, hat alles zusammengepasst. Also auf Kölner Seite, dass sie plötzlich das Tor treffen, aus wenigen Chancen insgesamt 4 Tore machen. Ich glaube, 11 Torschüsse haben sie gehabt. Also das ist schon eine gute Quote. Und Hoffenheim konnte aus der Überlegenheit dann am Ende keinen Sieg rausfahren. Ja, so eine Spieler hast du. Mund abputzen, zum nächsten Spiel fahren und dort gewinnen. Ist, denk ich mal, die richtige Reaktion. Also da ist jetzt passiert. Punkt.
Nein, dass sie jetzt am 11. Spieltag mit 11-11 Toren am 11.11. stehen. Also ich glaube, schöner kann es doch für den Kölner gar nicht sein.
Ja, wobei, ganz ehrlich, da muss doch, da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Also ich bin ein großer Freund von Verschwörungstheorien und muss sagen, die Illuminaten haben es echt verkackt, weil warum zur Hölle steht der erste FC Köln dann nicht auch auf dem 11., sondern auf dem 10. Platz? Da hat doch jemand, you had one job. Irgendjemand hat's versaut. Und ich gucke auf, ja genau, ich gucke genau in deine Richtung, Schalke. Hättest du gewonnen, wäre Köln 11. gewesen und das wäre wirklich perfekt gewesen. Aber gut, auf Schalke kann man sich in dieser Saison auch wirklich nicht verlassen und damit könnten wir eigentlich auch direkt zum Schalke-Spiel kommen. Ich frage und bin sehr gespannt, ob mir jemand von euch eine Antwort geben kann. Welches spielerische Konzept verfolgt Schalke gerade?
In der Selbstfindung sind sie gerade, glaube ich.
Mhm.
Sprich, wir gucken mal, wie weit wir ohne Konzept kommen und vielleicht stolpern wir über eins, das uns dann unschlagbar macht. Mhm. Also eigentlich dachte ich, unter Di Matteo spielt Schalke defensiv solider. Aber jetzt das Spiel gegen Freiburg, also da fand ich, da haben sie, das hat mich schon ein bisschen an konzeptlosen HSV erinnert. Also das war wirklich.
Jetzt sag ich, was du nicht zurücknehmen kannst.
Ach, wer mich kennt, der weiß, dass ich immer gern mit dem HSV mitleide und mitfühle. Und nee, aber erschreckend, oder? Also was jetzt Schalke vor allen Dingen auswärts zurzeit abliefert, da bist ja, du gar nicht.
Also ich gebe dir vollkommen recht, dass ich, also von dir, Matteo, hätte ich zumindest so von der ganz ursprünglichen Erfahrung her auch gesagt, er lässt defensiver spielen. Schon alleine aus der Champions League-Erfahrung. des glorreichen FC Bayern. Aber muss, glaube ich, auch dazu sagen, mit West Ham hat er, glaube ich, relativ offensiv spielen lassen. Damals, gut, damals in der zweiten Liga, hat aber, glaube ich, da über 90 Tore geschossen. Oder sein Team. Von daher ist ihm, glaube ich, auch das Offensivspiel nicht völlig fremd. Ich glaube, er auf Schalke ist er noch so in dieser absoluten Findungsphase. Also ich glaube, er versucht es offensiv, ja. Findet aber noch nicht so diesen richtigen Mechanismus zur Defensive und zur nötigen Stabilität. Das liegt, glaube ich, einerseits auch am vorhandenen Personal und aber auch teilweise am, ja, Pech kann man gar nicht sagen, aber auch an vielen unnötigen Fehlern, die einfach da sind. Individuell, taktischer Art. Aber ich glaube, das wirklich Grundproblem ist einfach auch, das Personal richtig in die richtige Position zu bringen. Das wird, glaube ich, das Hauptproblem von Schalke sein.
Siehst du ja auch. Ja, nee, du zuerst.
Sind wir da vielleicht auch nicht einfach ein bisschen zu kritisch und machen genau das, was man immer den örtlichen Medien vor Ort vorwirft, dass man halt einfach jetzt nach 3-4 Spielen schon wieder anfängt, grundlegend an einem Trainer zu zweifeln, der jetzt auch nicht so wirklich viel Zeit hatte, was zu bewegen?
Naja, ich bin ruhig.
Nein, also find ich gar nicht. Also mag sein, dass es vor Ort so ist. Gewisserweise ist natürlich die Hoffnung mit einem Trainerwechsel immer verbunden, dass es dann von Anhieb besser funktioniert. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Es zeigt, glaube ich, ein Blick in die empirischen Daten. Man sieht einfach, glaube ich, dass Schalke auch unter Jens Keller vielleicht schon nah am Optimum gespielt hat, was einfach so, ja, möglich war. Aufgrund des spielerischen Materials und der Kaderzusammenstellung und dass jetzt zumindest vielleicht namhafter Trainer jetzt auch nicht unbedingt viel mehr rausholen kann, zumindest auf kurzer Sicht.
Genau, in die Richtung wollte ich eigentlich auch. Also es liegt jetzt nicht an die mit Theo, dass er mit dem Spielermaterial oder mit den Spielern, die er zurzeit hat, dass daraus sich erstmal noch keine auf Anhieb zumindest eine Mannschaft, mit der er guten Fußball oder erfolgreichen Fußball spielen kann, hat formen lassen. Also er sucht auch immer noch die Position für Kevin Prinz Boateng, eigentlich einen der Top-Stars der Mannschaft. Aber er hat noch nicht wirklich gefunden. Er hat ihn, glaube ich, auch schon Sechser spielen lassen, soweit ich mich erinnere. Und sucht da irgendwie noch, irgendwo sucht er erstmal seine Eckpfeiler, denke ich mal. Und da das Team aufzubauen und zu sehen. Und eigentlich, wie ich vorhin schon andeutete, ist ja eigentlich, wenn du eine Mannschaft hast, die jetzt gerade kriselt, wo fängst du denn an? Du fängst eigentlich erstmal an, versuchst die Defensive zu stabilisieren, damit du nicht mehr so viele Gegentore oder weniger Tore schießen musst. Also das halte ich immer für ein probates Mittel bei solchen Teams. Und da wäre er eigentlich der Richtige gewesen. Aber klar, wenn du dieses Offensivpotenzial, was er hat, also du hast mit Sidney Sam, Meyer, Choupo-Moutin, dem Hunter und Draxler und was du alles hast, du hast natürlich ein Bombenpotenzial nach vorne. Aber sie rufen es zurzeit nicht ab und er findet nicht die richtige Mischung, wie es funktionieren könnte. Und das hat Keller schon nicht geschafft. Und dazu kamen jetzt ja nochmal diese Gerüchte mit der fehlenden Fitness. Also ich denke mal, wir werden nach der Winterpause eine andere Schalker Mannschaft da sehen.
Das mit der Fitness ist vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt. Ich weiß nicht, in welchem Spielbericht ich es gesehen habe, aber da wurde darauf hingewiesen, dass die Fitnesstrainer unter Di Matteo dieselben sind wie unter Jens Keller. Und da stelle ich jetzt einfach die Frage, Christopher, vielleicht kannst du es mir beantworten, dieses Nachtreten jetzt gegen Jens Keller, ist das schlechter Stil oder ist das vielleicht auch eine kluge Ablenkung, um einfach Di Matteo auch ein bisschen Zeit zu verschaffen?
Ich denke, da hast du vielleicht nicht ganz unrecht. Es ist aber, glaube ich, so ein ganz, ich nenne es jetzt mal menschliches Phänomen, dass man gerne die Schuld bei dem anderen sucht und sich nicht selbst hinterfragt, was habe ich vielleicht falsch gemacht, sondern eher immer damit anfängt, was hat der andere oder die anderen falsch gemacht. Ich glaube, das ist so auf Schalke jetzt auch ganz gut zu sehen oder zumindest bei einigen Spielen. Ich glaube Höwedes war es, ne? Habe ich das richtig mitbekommen? Mhm. Ja, finde ich ehrlich gesagt auch ein Mann seiner Klasse und seiner Erfahrung jetzt, die er gesammelt hat, ich meine, er ist ja jetzt auch schon länger dabei, finde ich irgendwie nicht ganz fair und irgendwie auch nicht der Situation auch nicht ganz angemessen.
Aber war da, ich erinnere mich eigentlich, im ersten Spiel nach von Di Matteo, wo er dann ging, war auch ein Spieler von Schalke vor der Presse und der eigentlich genau das Gegenteil gesagt hat. Man hat ja gesehen, so meine Erinnerung, dass er gesagt hat, man hat ja gesehen, dass wir zumindest also die Fitness unter Keller hergestellt ist. Kann mich jetzt auch täuschen, aber das war bei mir irgendwie im Hinterkopf und deshalb verwunderten mich diese Worte von Höwe das dann doch sehr. Und
ja, es ist, ich glaube, was auch so ein kleines Phänomen ist und was Schalke auf jeden Fall auch mal untersuchen sollte, sie haben halt auch viele kleinere Verletzungen. Also gut, bei Boateng ist es jetzt chronisch, mit seinem Knie, der fällt er immer mal wieder aus, aber auch die anderen Spieler, wie Höwe das jetzt selbst oder auch ja Neustädter, Draxler, Kirchhoff, die haben immer wieder kleinere Verletzungen und dann ist es einfach auch unglaublich schwierig auf diesem, ja, doch Profiniveau, wo wir einfach uns bewegen, dann eine dauerhafte Fitness herzustellen. Also ich glaube, jeder Hobbyläufer kennt das, wenn er irgendwie mal erkältet war oder ist, jetzt gerade in dieser Zeit, und dann vielleicht mal eine Woche aussetzen muss, wie schwer das dann ist, dann wieder reinzukommen und auch wieder das Level zu erreichen, ja, was man davor hatte, bevor man erkrankt ist oder vielleicht sich irgendwie gezerrt hat, etc. pp. Und das ist schon auf dem Niveau schwierig. Und selbst mit dieser guten oder sehr guten medizinischen Betreuung ist es dann auch nicht ganz einfach. Und diesen Faktor sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen. Mhm.
Gut, und Sie stehen ja jetzt auch nur 3 Punkte hinter den Europa-League-Plätzen und dann geht's auch sehr schnell nach oben. Also vielleicht sollte man auch alles nicht so heiß kochen, wie es gerade in manchen Medien gemacht wird. Und Freiburg ist drauf und dran, tatsächlich eine Serie zu starten. Und liebe Hörer, wo habt ihr es zuerst gehört? Hier im Rasenfunk. Tobias Escher vor 2 Wochen sagt, er traut dem SC jederzeit zu, eine Serie zu starten und unten rauszukommen. Jetzt haben wir schon 2 Siege in Folge. Wenn sie jetzt noch Mainz auswärts wegmachen, dann bekommt Tobi das goldene Ausrufezeichen am Band von mir verdient. Lasst uns zum nächsten Spiel kommen. Der FC Augsburg gegen den SC Paderborn. Christopher, du gehst als ausgesprochener Freund der Taktik, sage ich jetzt einfach mal. Ich fand Paderborn seltsam schlecht sortiert in diesem Spiel. Hast du es auch so gesehen? Und wenn ja, was waren die Gründe dafür?
Die Gründe waren vielleicht, also ja, ich habe es auch so gesehen. Die Gründe würde ich auf der Gegenseite ausmachen, dass Augsburg war taktisch extrem gut eingestellt, hat auch die Räume ziemlich gut bespielt. Vor allem Tobias Werner konnte ja im Prinzip machen, was er wollte. Der war ja Dreh- und Angelpunkt in dem Spiel. Mhm. Auch gegen seinen besten Buddy Kruse auch 2 Tore geschossen. Das war auch extrem gut. Ich glaube, bei ja, Paderborn war es einfach so, dass sie jetzt nicht ihren allerbesten Tag hatten. Würde es jetzt gar nicht an, ja, großen taktischen individuellen Fehlern festmachen. Das war einfach auch so, dass Wemmer, der zum Beispiel relativ wichtig ist für das ganze Defensivkonstrukt, ja, dann auch schon relativ früh raus musste, noch vor der Halbzeit. Da ist es dann nur in sich ein bisschen zusammengebrochen, das ganze, ja, taktische Defensivkonstrukt. Also, ja, war irgendwie nicht der Tag von Paderborn.
Mhm. Olaf, wie siehst du die Saison von Augsburg bisher? Sind jetzt auf dem 7. Platz, kein Unentschieden, 5 Siege, 6 Niederlagen, hopp oder top, aber liegen es letztlich wieder ganz gut da.
Ja, also ich erwarte auch, dass sie so ein bisschen den Höhenflug der letzten Saison fortsetzen. Also da ist was Gutes entstanden und der Weinziel macht für mich also Top-Arbeit, also das gefällt mir sehr, was er da auf die Beine stellt. Mhm. Augsburg hat ein bisschen gebraucht, um mal wieder so sich als Mannschaft zu finden. Hatte ja auch zum Beispiel mit Hahn einen wichtigen Abgang und hat es mit ihren Mitteln halt geschafft, das jetzt so ein bisschen zu kompensieren und drauf aufzubauen und folgerichtig halt der 3-0-Sieg und also ich denke mal, zumindest mit dem Abstieg oder damit sollte Augsburg in dieser aktuellen Konstellation nichts zu tun haben. Wie weit nach oben es geht, werden wir sehen. Mhm. Die Tabelle wird sicherlich noch ein bisschen umgekrempelt, vor allem jetzt, wo Dortmund diesen Lauf beginnt. Und
ihr habt es zuerst im Rasenfunk gehört.
Genau. Ich will auch noch mal später mal erwähnt werden, deshalb muss ich mir auch ein paar Duftmarken hier setzen. Nee, aber auch Freiburg, nee, also wie gesagt, es ist einfach, wenn du konstant Konstanz reinbringst in die Arbeit, egal ob jetzt in den Transfers, mit dem Trainer. Also sie haben ja auch an Weinziel an schlechten Tagen festgehalten und das zahlt sich jetzt aus. Das ist halt immer erstrebenswert und das zeigt sich in der Regel dann auch, hey, plötzlich kommt auch oder der Erfolg rein und das ist dann, finde ich immer, das macht mir Spaß oder finde ich halt gut, dass das so passiert. Und da ist Augsburg halt ein gutes Beispiel.
Bei Augsburg finde ich extrem, also du hast hier die Transferpolitik schon angesprochen, die fand ich eigentlich gar nicht so gut. Also mit Hahn ist er schon angesprochen worden. Ich finde auch Vogt, der nach Köln gegangen ist, extrem wichtiger Spieler, der verloren gegangen ist, der gerade die Defensive ganz gut zusammengehalten hat und mit Bayern kongeniales Duo gebildet hat. Also extrem wichtiger Abgang eigentlich. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie vor allem es immer noch nicht geschafft haben, einen guten Stürmer zu verpflichten oder zu installieren, der am Ende der Saison vielleicht irgendwie so bei 10, 12 Toren steht und dann einfach auch für die nötigen Punkte auch im Abstiegskampf, und darum geht es ja, glaube ich, erstmal in allererster Linie bei Augsburg, sorgen kann. Also ist irgendwie Djurdjic von Djurdjic ist gekommen, dann haben sie noch Esswein, Bobadilla,
Mölders,
Matavats, also das sind etliche Namen, aber irgendwie, wenn sie alle zusammen auf 10 Tore kommen, ist das schon viel. Ich glaube, das ist aktuell so ein bisschen das Grundproblem bei Augsburg.
Aber was bringt dir dann der Mann, wie jetzt, ich glaube, Hahn hat ja um die 10 letztes Jahr gemacht, der wird dir dann ja weggekauft mit den Mitteln, die Augsburg sozusagen zur Verfügung hat. Insofern, wenn du das verteilen kannst und du musst halt sicherstellen, dass irgendeiner dann trifft, so wie es jetzt Werner getan hat, von dem ich auch eine Menge halte und der sicherlich, wenn der da noch jetzt nachlegt, auch schwer zu halten sein wird in der nächsten Transferperiode. Also ich sehe es halt nicht ganz so. Es ist schön, klar, wenn du so einen Scorer hast, der dir die Tore macht, aber den hast du halt dann in der Regel dann auch nur ein Jahr, ein, zwei Jahre und dann ist er weg und du musst wieder anfangen. Insofern versuch mal, ein gleichmäßiges Niveau zu haben. Und vor allen Dingen, was dann wichtig ist, was du ja vorhin auch bei Lasogga oder so angesprochen hast, dass du, wenn der ausfällt, dass du noch jemanden hast, der ihn zumindest gleichwertig ersetzen kann. Das, denke ich, ist auch ein wichtiger Faktor.
Ja, so war es natürlich jetzt auch nicht gemeint. Also ich erwarte jetzt nicht, dass Augsburg einen Spieler vorne drinstehen hat, der irgendwie 20, 25 Tore in der Saison spielt. Aber wenn ein Stürmer, der zumindest so für einen zweistelligen, also so 10 Treffer solltest, also du solltest einfach einen Stürmer im Kader haben, der mindestens für 10 Tore gut ist. Und das fehlt aktuell vielleicht bei Augsburg noch, um zumindest mittelfristig auch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben und sich einfach in die Saison zu gehen und zu sagen, gut, wir machen jetzt mal einen einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel oder von mir aus auch Elfter. Das fehlt vielleicht so ein bisschen. Aber das ist vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau.
In der aktuellen Tabelle, wenn man drauf guckt, definitiv auf hohem Niveau. Sie stehen auf Platz 7, Paderborn nicht weit dahinter, auf Platz 9. Wie sieht's denn bei denen aus? Olaf, du hast vorhin gesagt, du siehst den FC Augsburg nicht im Abstiegskampf. Wo siehst du Paderborn?
Ja, Paderborn ist gut gestartet, aber die Saison ist wirklich lang, also gut.
Es hört einfach nicht auf. Das Spiel dauert 90 Minuten, oder?
Genau, und standardgemäß, also wenn ich jetzt auf den Etat gucke, kann man auch so weiterspielen. Nee, also ich sag mal, bei Paderborn ist man, ich sag's jetzt böse, jeden Spieltag froh, auf dem man nicht in unmittelbarer Nähe zum Abstiegsplatz ist. Das sollte das Ziel sein für die ganze Saison. Und das übererfüllen sie, aber es wird eine sehr schwere Saison für den SC Paderborn. Die haben so ein bisschen diese Magie zum Start gehabt, wo sie auch mal Tabellenführer waren. Ich glaube, bis wir kamen. Und das müssen sie versuchen, jetzt auch über die Winterpause und so zu erhalten, dass sie da die Punkte versuchen, jetzt jeden Punkt mitnehmen, den sie haben, weil am Ende gehören sie immer noch für mich zu den klaren Kandidaten, wenn es darum geht, wer sitzt auf Platz 17 und 18 beziehungsweise 16. Also Abstiegskampf pur.
Wir halten also fest, ganz wichtig wird das nächste Spiel für Paderborn. Da geht es um direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu Hause gegen den BVB. Wir dürfen gespannt sein. Dann lasst uns noch zum letzten Spiel kommen, das wirklich, ich würde sagen, eigentlich der Knaller des Spieltags war. Leverkusen-Mainz, 1-0. Und das Einzige, was ich aus den Spielberichten zu diesem Spiel so wirklich mitgenommen habe, ist, dass es tatsächlich angeblich Leute gibt, die Son mit Sonaldo betiteln. Was zur Hölle ist da passiert? Aber lasst uns zum eigentlichen Spiel kommen. Das Problem Leverkusens ist eindeutig die schlechte Chancenverwertung, denn Chancen waren genug da. Und jetzt beginnt es natürlich schon wieder, dass darauf hingewiesen wird, seit wie vielen Minuten Stefan Kießling zum Beispiel nicht mehr getroffen hat. Christopher, findest du es, man kann es tatsächlich an seiner Person vor allem festmachen, dass Leverkusen so wenig Chancen ummünzt in Tore in der Bundesliga, oder ist es vielleicht auch zu kurz gedacht?
Es war schon so ein bisschen Spiel für so einen hohen Zahn. Also Kießling ist natürlich, also es ist, glaube ich, so ein Phänomen, was jetzt nicht nur aktuell der Fall ist, sondern was, glaube ich, auch in der letzten Saison oder vor den letzten 2-3 Jahren auch schon Leverkusen immer so ein bisschen mitschleppt. Sie sind extrem abhängig von Kießling. Wenn Kießling nicht trifft, fehlt so ein bisschen der zweite Torjäger oder dritte Torjäger, der einfach die nötigen Tore schießt, um das Spiel zu gewinnen. Ist jetzt auch kein ganz, ganz neues Phänomen, dass Kießling auch mal längere Phasen hat, in denen er nicht trifft. Von daher war es ja auch, glaube ich, vor der Saison richtig, zum Beispiel Drimmitsch noch zu verpflichten, einfach so einen zweiten Stürmer. Von daher, der aber jetzt auch noch nicht zu der Form gefunden hat, wie er sie ja im Februar, März bei Nürnberg hat in seinen guten Tagen. Das ist, glaube ich, so einer auf jeden Fall der ganz großen Grundprobleme von Leverkusen. Die Chancen sind da, das ist gut. Es fehlt aber vielleicht einfach noch so der zweite Knipser hinter Ronaldo und Kießling.
Aber ist nicht vielleicht auch die Rolle von Kießling einfach eine andere? Weil ich habe den Eindruck, es gibt wenige Stürmer, vielleicht höchstens noch Lewandowski, die ähnlich viel sich auch fallen lassen, die quasi taktisch klug sich in der Offensive verhalten. Und wenn man sich zum Beispiel nur die Torschussstatistik jetzt vom Spiel gegen Mainz anschaut, dann hatte Kießling 4 Torschüsse, aber zum Beispiel Bellarabi und Çalhanoğlu hatten 6. Also ist es wirklich seine Rolle, vorne die Dinge reinzumachen, oder ist seine Aufgabe im Leverkusener Spiel nicht vielleicht auch weiter gefasst?
Ja, das ist schon so, dass du hast es schon ganz, ganz richtig analysiert, dass er auf jeden Fall auch mitspielender Stürmer ist und auch relativ viele Räume schafft für seine Mitspieler. Aber unterm Strich, wenn die Chance da sind, dann mir ist eine Szene in Erinnerung geblieben in dem Spiel. Da ist er frei zum Schuss gekommen, so aus 10 Metern, und das war eigentlich eine bessere Rückgabe für Karius. Und das sind dann die Chancen, die einfach auch drin sein müssen, was ich dann auch von einem Stürmer seiner Klasse, jetzt der Nationalspieler sein möchte, gerne wäre,
eigentlich auch erwarte. Das wird mit dieser Leistung eng, würde ich sagen.
Hat Jogi doch alles richtig gemacht.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber also unbeschreiblich, er hat gewisse Qualitäten. Ich glaube, er ist auch so ein Spieler, der, wie gesagt, so für 10, 15 Tore in der Saison gut ist. Aber mir fehlt da so ein bisschen so die zweite und dritte Alternative dahinter. Und vor allem, wenn er jetzt mal so ganz typische Phasen hat, in denen er einfach mal auch so 4, 5 Spiele hintereinander jetzt nicht trifft.
Mhm. Olaf, mit welchen Gesichtszügen verfolgst du die derzeitige Entwicklung bei Bayer Leverkusen, denn jetzt aus meiner Sicht sieht es ein bisschen aus, als würden sie eine sichere Champions-League-Saison herschenken.
Ja, also für mich, also oder der Anspruch von Leverkusen ist definitiv Champions League. Dafür haben sie eingekauft, auch mit Çalhanoğlu entsprechend Geld investiert. Und aber ich glaube, Schmidt und Bayer und der Kader, die finden sich noch. Schmidt hat ja eine sehr interessante Auslesung mit seinem Pressing und so. Und es ist halt noch nicht, hat sich noch nicht irgendwie durchsetzt. Und die Leistung passt noch nicht ganz dahin. Also das würde ich einmal in dem Punkt sehen. Und sind ja die ersten, ich weiß noch, die ersten Spiele so furios gestartet, wo alle schon in Schwärmen gekommen sind von Leverkusen und jetzt so ein bisschen in der Realität angekommen, beziehungsweise schnell Gegenmittel gefunden, wie man sie dann doch entzaubern kann. Also das war ja auch da eine Meisterleistung von Mainz, also die defensiv da gut agiert haben. Und ist halt die Frage, wie entwickelt Schmidt sich und dann die Arbeit mit dem Team halt weiter, um da die Momente zu kreieren, wie sie auch gegen tiefstehende oder gut gestaffelte Gegner halt entsprechend die Tore machen.
Mhm. Man kann das sicherlich stehen lassen mit dem, dass jetzt vor allem in den letzten Spielen der Wurm drin ist. Sie haben nur eins der letzten 6 Bundesligaspiele gewonnen. Man mag sich gar nicht ausdenken, wo Leverkusen jetzt stehen würde, wenn es die Schwäche aller anderen direkten Konkurrenten um den Champions-League-Platz ausgenutzt hätte. Aber dann wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Jetzt hast du schon Mainz angesprochen. Mainz ist so das perfekte Gegenbeispiel zu Augsburg, kann man irgendwie sagen. Augsburg steht auf dem 7. Tabellenplatz mit 15 Punkten, hat 5-mal gewonnen, 6-mal verloren, kein Unentschieden. Mainz steht direkt dahinter, wieder mit 15 Punkten, haben 3-mal gewonnen, 2-mal verloren und 6 Unentschieden. Es gibt also wirklich, es führen immer mehrere Wege zu einem fast ähnlichen Erfolg. Christopher, wie siehst du die Mannen von Kasper Hullmann?
Ach, ja, okay.
So schlimm?
Nein.
Wollen wir nochmal über Bayern reden?
Nee, es passt schon in der Summe, glaube ich, ganz gut zusammen. Es ist halt, ja, ich sag jetzt mal, es gibt noch relativ viele Schwankungen in der Leistung. Ich jetzt, glaube ich, das Spiel gegen Wolfsburg war jetzt zum Beispiel so der absolute Negativausreißer letzte Woche mit dem 13-0, als Wolfsburg wirklich ja drückend überlegen war. Jetzt gegen Leverkusen war es zumindest besser, wobei man auch sagen muss, von reinen Chancenverhältnis her hätte Leverkusen das Spiel eigentlich auch gewinnen müssen. In der Vorwoche haben sie natürlich dafür dann Siege eingefahren, die jetzt vielleicht nicht unbedingt eingeplant waren, wie jetzt auch gegen Dortmund. Von daher stehen sie ungefähr da, wo es zu erwarten ist. Ja, sie profitieren natürlich in weiten Teilen der Saison bisher von der Treffsicherheit von Okazaki, der schon 6 Tore hat. Mhm. In der Summe wird es wahrscheinlich wieder ein solider Mittelfeldplatz, wobei ich jetzt taktisch von Kasper jetzt nicht so sehr angetan bin wie von Tuchel, der ja wirklich jedes Mal aufs Neue versucht hat, irgendwie eine taktische Finesse herauszuarbeiten. War ja vor allem immer sehr, sehr, sehr spannend, jetzt die Duelle gegen Pep Guardiola in den letzten oder im letzten Jahr bei den beiden Spielen.
Sind das nicht vielleicht auch einfach zwei verschiedene Taktik, Stile? Einmal Tuchel, der eben eine sehr situative Taktik hat, der teilweise in seiner Zeit mehr Startelf-Änderungen hatte als bestehende Spieler, die schon in der Vorwoche gespielt haben, und einfach als so ein bisschen Gegenentwurf jetzt Kasper mit einer eher statischeren Formation. Sind das nicht einfach zwei verschiedene Philosophien?
Ja, natürlich. Und der Erfolg gibt immer recht.
Oh Gott, es hört einfach nicht auf. Wenn wir nicht eh schon beim letzten Spiel wären, würde ich sagen, Leute, wir machen Schluss.
Ja, also der Erfolg gibt dann natürlich da echt immer recht. Von daher, wie du es schon gesagt hast, viele Wege führen nach Rom, und über weite Strecken der Saison hat sich das ja jetzt auch bewährt. Von daher macht es ja jetzt auch wenig Sinn, das jetzt krampfhaft zu ändern. Er hatte einen Kasper. Jelmund hatte natürlich ja gerade am Anfang ein paar Probleme. Pokal aus, dann die ersten Spiele nicht so unbedingt wirklich gut gelaufen, dann ist wurde noch ein bisschen personell nachverpflichtet. Das hat sich, glaube ich, erstmal ganz gut bezahlt gemacht. Die Frage ist natürlich dann gerade jetzt mit den Leihen von Wolscheid und Hoffmann, wie nachhaltig das dann auch gestaltet werden kann. Aber prinzipiell spricht auch bei Mainz nichts gegen einen einstelligen Tabellenplatz.
Olaf, das siehst du ähnlich?
Ja, ich finde es erstmal beachtlich, wie sie aus diesem doch sehr, sehr dürftigen Saisonstart, also mit dem Pokal aus und Europacup und so, sozusagen sich jetzt da so langsam nach oben gearbeitet haben. Und klar, die Verpflichtung, ich glaube, das war ein wichtiger, haben sie selbst gemerkt, okay, wir müssen auf jeden Fall nachlegen. Dieser Vergleich jetzt zu Tuchel, ja, es ist ein anderer Stil, aber es ist halt auch so ein nicht hausbacken, aber solider zumindest, was sie spielen, und das zeigt sich auch in den Ergebnissen. Welchen Weg sie nur am Ende gehen, ich glaube, da ist mit seiner Taktik ist oder mit seiner vielseitigen Taktik und Anpassung ist Tuchel halt dann doch einer der wenigen Träger, die so agieren. Und man hat ja aber auch wohlweislich den Kasper geholt in Mainz als Nachfolgekandidaten, hat dann ja explizit gescoutet und gesagt, hier, wir haben mal einen Trainer gefunden, der entsprechendes taktisches Know-how hat und sicherlich uns taktisch auch weiterentwickeln wird. Und nach diesen Anlaufschwierigkeiten hat sich das jetzt gezeigt, ja, es funktioniert mit ihm und mit der Mannschaft, und man wird sicherlich ein solides Jahr hinlegen können. Mhm.
Ihr Lieben, bevor wir jetzt Eulen nach Athen tragen, sage ich, der Ball ist rund, Abseits ist, wenn der Schiri pfeift. Vielen herzlichen Dank, dass ihr beide mitgemacht habt. Vielen Dank, Olaf, würde mich freuen, dich mal wieder in der Runde zu begrüßen.
Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und herzlichen Dank auch an Christopher von mirsanroth.de. Schön, dass du mit dabei warst.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat mir auch viel Freude bereitet.
Das ist schön. Und an alle Hörer da draußen sage ich, liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, abonniert uns bei Google+, schreibt uns iTunes-Bewertungen, das hilft uns sehr und macht uns große Freude. Und ansonsten vergesst nie, ihr da draußen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Wir hören uns nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Macht's gut.